Aber jetzt zu unserem wunderbaren Thema heute. Lasst uns doch aufstehen und vier Verse lesen. Aus 2. Thessalonicher 2, Vers 1 bis 4. Wir bitten euch aber, Brüder, wegen des Kommens unseres Herrn Jesus Christus und unserer Vereinigung mit ihm, lasst euch nicht so schnell in eurem Verständnis erschüttern oder gar in Schrecken jagen, weder durch einen Geist noch durch ein Wort noch durch einen angeblich von uns stammenden Brief, als wäre der Tag des Christus schon da. Lasst euch von niemand in irgendeiner Weise verführen, denn es muss unbedingt zuerst der Abfall kommen und der Mensch der Sünde geoffenbart werden, der Sohn des Verderbens, der sich widersetzt und sich über alles erhebt, was Gott oder Gegenstand der Verehrung heißt, sodass er sich in den Tempel Gottes setzt als ein Gott und sich selbst für Gott ausgibt. Bis dahin Gottes Wort. Der Herr helfe uns beim Betrachten. Ihr seht, die Thessalonicher waren in einen regelrechten Endzeit-Hype geraten. Da war unter ihnen eine große Aufregung. Paulus hatte ja schon im 1. Thessalonicher Brief über die Wiederkunft Jesu geschrieben, über die herrliche Entrückung. Und auch als er bei ihnen war, in Vers 5, seht ihr, denkt ihr nicht mehr daran, dass ich euch dies alles sagte, als ich noch bei euch war. Er hat also mit den Thessalonichern das Thema der Wiederkunft Jesu Christi also behandelt. Und nun waren da einige Leute, die haben nun ordentlich Zoff gemacht und die Christen in Aufregung versetzt mit sogenannten Prophetien und Botschaften. Und sie haben sich auch berufen auf einen Brief oder ein Schriftstück, das von den Aposteln stammen soll und das also im Umlauf gewesen ist. Jesus ist schon da, er kommt heute, spätestens morgen und vielleicht war er auch schon da. Also ihr lieben Leute, ihr wisst gar nicht, in welcher Zeit wir sind, seid aufgeregt und lasst euch richtig ein bisschen fanatisieren. Und das hat der Apostel Paulus zum Anlass genommen, dagegen zu steuern. Im Laufe der Kirchengeschichte gab es immer wieder Gruppen, die den Termin wissen wollten, wann Christus kommt. Sie zogen sich an bestimmte Orte zurück, kleideten sich in lange Gewänder, um dem wiederkommenden Herrn zu begegnen. Letzte Woche habe ich außerhalb einen Dienst gehabt und da traf ich hinterher, also liebe Glaubensgeschwister, und die erzählten mir von einer lieben Frau, einer, man kann sagen, fanatischen Frau, die anderen Gläubigen den Termin der Entrückung mitgeteilt hatte. Das ist also heute noch so. Sie zog sich ein weißes Kleid an und wartete den ganzen Tag lang betend auf ihren Herrn. Einen Tag später besuchte sie wieder in Normalkleidung eine Glaubensschwester. Und als die sie dann sah, rief sie: Schwester, du noch hier? Hat der Herr dich doch nicht mitgenommen? Das gibt's nicht irgendwann früher, sondern das gibt's auch heute. Man könnte lachen, und ihr habt es ja auch getan, wenn es nicht so ernst wäre. Leider gibt es auch heute aufgrund der vielen Krisen in der Welt eine ganze Zunft von Predigern, die große Scharen von Christen mit ihren apokalyptischen Spezialkenntnissen in ein unbiblisches Endzeitfieber versetzen. Und jedes neue Ereignis, das in den Medien auftaucht, dass darin sehen sie wieder ein Zeiger an der Weltenuhr. Und sie dramatisieren die Dinge, die auch um uns heutzutage herum geschehen. Und dabei hat doch unser Herr Jesus gesagt, kurz vor seiner Himmelfahrt, es ist nicht eure Sache, die Zeiten oder Zeitpunkte zu kennen, die der Vater in seiner eigenen Vollmacht festgesetzt hat, sondern was wichtig ist, ihr sollt meine Zeugen sein. Ihr sollt mein Heil bekennen, meine Erlösung, das Werk auf Golgatha, die Errettung. Und nicht spekulieren. Unser Auftrag ist nicht, Endzeitaufregung zu erzeugen, sondern das Evangelium zu verkünden und in Geduld und stillem Gottvertrauen, wie die klugen Jungfrauen, auf Jesus zu warten und nicht alles ergründen zu wollen. Und genau in diese Richtung geht Paulus in unserem Text. Paulus stellt zunächst fest, das wollen wir auch festhalten, ja, es gibt eine Wiederkunft. Christus kommt in den Wolken des Himmels und alle seine Heiligen werden zu ihm versammelt werden. Das ist gesetzt. Das können wir in den beiden Thessalonicher Briefen nicht übersehen. Das können wir in den Reden Jesu nicht übersehen, im ganzen Evangelium nicht. Jesus Christus kommt wieder, so wie er einmal zum Himmel in den Wolken aufgenommen ist, so kommt er in den Wolken seiner Herrlichkeit wieder. Das ist die Lehre der gesamten Heiligen Schrift. Und das, liebe Gemeinde, ist auch unser Glaube. Unser Herr kommt. Es gab aber Leute, die fingen an zu spekulieren, wann und unter welchen Umständen das genau passieren wird. Und das hat die jungen Thessalonicher Christen erschreckt. Und da sagt der Apostel Paulus, lasst euch nicht erschrecken. Lasst euch nicht in Unruhe versetzen. Gemach, Gemach, er kommt. Aber da sind noch Dinge, die erst geschehen müssen. Jesus sagt in seinen Endzeitreden auch, und wenn ihr das alles seht, dann wisst, es ist nahe, aber es ist noch nicht das Ende. In Vers 3 sagt der Apostel dann, denn es muss unbedingt zuerst der Abfall kommen, und der Mensch der Sünde geoffenbart werden, der Sohn des Verderbens. Paulus ist also der Überzeugung, dass Christus zur Zeit der Apostel noch nicht wiederkommen wird. Weil noch der große Abfall fehlt und auch der sogenannte Mensch der Sünde oder der Mensch der Gesetzlosigkeit noch nicht auf den Plan getreten ist. So bezeichnet Paulus diesen Antichristus. Ob der bezogen auf unsere Zeit schon da ist oder ob auch wir noch auf ihn warten müssen, bevor Christus kommt, muss ich ganz ehrlich sagen, das kann ich euch jetzt so genau nicht beantworten. Das weiß ich nicht. Und ich glaube, wir müssen auch mit großer Ehrfurcht an diese Texte gehen und nicht alles wissen wollen. Meine Überzeugung ist, der Antichrist ist schon da und auch noch nicht. Johannes gibt uns eine entsprechende Antwort, wenn er in seinem ersten Brief, Kapitel 2, 18 schreibt, Kinder, es ist die letzte Stunde. Und wie ihr gehört habt, dass der Antichrist kommt, so sind jetzt viele Antichristen aufgetreten. Und jetzt, daran erkennen wir, an den vielen erkennen wir, dass es die letzte Stunde ist. Johannes sagt, dass jetzt viele Antichristen aufgetreten sind. Und an den vielen erkennen wir, dass Jesus jeden Tag wiederkommen kann. Ich bin einerseits fest davon überzeugt, dass die Summe der Antichristusse, die schon aufgetreten waren und aufgetreten sind, dass sie genug sind, dass Jesus heute schon wiederkommen kann. Und wir deshalb jeden Tag mit dem Heiland rechnen dürfen und uns darüber freuen dürfen. Auf der anderen Seite aber kann es auch sein, dass das Böse in dieser Welt noch nicht seinen Kulminationspunkt erreicht hat, sodass es verkörpert in einen noch nie dagewesenen Menschen der Sünde erst noch seinen Höhepunkt findet. Wir erleben heute so viel Gesetzlosigkeit, so viel Gotteslästerung, Christenverfolgung auf der ganzen Welt, so viel Abfall, dass das kaum noch schlimmer werden kann. Und zugleich macht die Ausgeburt des Bösen doch noch nicht aufgetreten sein. Es mag doch noch ein Mensch von solcher Gesetzlosigkeit kommen, der sich als Gott anbeten lässt, der sich in den Tempel Gottes setzt und die Gemeinde des Herrn Jesus Christus so sehr schändet, wie es zuvor nicht geschehen ist. Das ist möglich. Unser Fazit aus diesem Punkt ist, wir führen ein stilles und geheiligtes Leben. Und wir gehen zur Arbeit. Das hat Paulus ja mehrfach zum Thema bei den Thessalonichern gemacht. Einige, die waren schon so aufgeregt, die sind nicht mehr zur Arbeit gegangen. Die haben auf dem Sofa gesessen und aus dem Fenster geguckt, jetzt kommt er. Und Paulus sagt, kommt Kinder, bewahrt die Ruhe. Lebt vor dem Angesicht Gottes ein heiliges Leben. Tut eure Pflicht und pflanzt euer Äpfelbäumchen. Das ist, was wir lernen, wie die klugen Jungfrauen in Geduld auf den Bräutigam zu warten. Paulus sagt nun, dass dieser Antichrist, der sich widersetzt und sich über alles erhebt, was Gott oder Gegenstand der Verehrung heißt, dass er sich in den Tempel Gottes setzt und sich als ein Gott anbeten lässt. Manche Ausleger meinen, dass mit diesem Wort des Paulus der Beweis erbracht sei, dass vor der Wiederkunft Christi noch ein Tempel in Jerusalem wieder erbaut sein müsse. Ich glaube das nicht, dass Paulus das meint. Das würde seiner gesamten Lehre und dem gesamten Evangelium widersprechen. Ihr erinnert euch, Jesus hat gelehrt, dass der Tempel in Jerusalem in Kürze zerstört werden wird. Und das ist ja 70 Jahre nach Christus geschehen. Und er hat vorausgesagt, dass nicht ein Stein auf dem anderen bleiben wird. Und das hat er gesagt, als die Jünger gerade dabei waren, den Tempel verließen und zurückschauten und die Herrlichkeit dieses unglaublichen Gebäudekomplexes angeschaut haben und gesagt haben, Meister, schau mal, das ist Judentum. Und Jesus hat gesagt, wenig später wird alles kaputt sein. An anderer Stelle sagt Jesus, dass er selbst der Tempel ist, der abgerissen, aber in 3 Tagen wieder aufgerichtet wird. Denn schon durch den Propheten Jesaja lässt Gott fragen, was für ein Haus wollt ihr mir denn bauen? Oder wo ist der Ort, da ich ruhen soll? Anhand dieser Stelle erklärt Stephanus dem Hohen Rat, dass Gott nicht in Tempeln wohnt, die mit Händen gemacht sind. Daraufhin haben sie ihn gesteinigt. Jesus hatte zuvor schon gesagt, dass die Stunde kommt, könnt ihr euch an die samaritische Frau erinnern, da werden wir den Vater nicht auf einem Berg und auch nicht in Jerusalem, nicht im Tempel in Jerusalem anbeten, sondern wir werden anbeten im Geist und in der Wahrheit. Und er lehrt uns, wo 2 oder 3 versammelt sind in meinem Namen, da ist der Tempel Gottes. Das gesamte Neue Testament lehrt, dass der alttestamentliche Tempel mit seinen Opfervorschriften und Zeremonialgesetzen nur ein Symbol, ein Schatten der zukünftigen Heilsgüter war, nicht aber das Wesen der Dinge selbst. Darum hat Gott mit dem Erscheinen Christi den alten Bund, wie es in Hebräer 6,13 heißt, für veraltet erklärt. Der alte Bund ist für veraltet erklärt, sodass er verschwindet, so der Hebräerbrief wörtlich. Folglich ist Christus nach seiner Auferstehung nicht in ein, so wörtlich der biblische Text, nicht in ein mit Händen gemachtes Heiligtum in Jerusalem eingegangen, nicht in eine Nachbildung des Wahrhaftigen, sondern er ist in den Himmel selbst eingegangen. Das war sein Tempel. Jesus ist der Tempel. Die Gemeinde ist der Tempel. Die Heiligen sind sein Tempel. Der Himmel ist sein Tempel. Er ist der Tempel und nicht ein Gebäude von Händen gemacht. Es ist gewaltig, ihr Lieben. Das dürfen wir nie vergessen. Das ist die Grundlage all dessen, worauf die ganze Heilige Schrift und nicht zuletzt das Neue Testament beruht. Wir sehen, dass das gesamte Neue Testament lehrt, dass das Symbolsystem des Tempels mit dem Erscheinen des wahren Tempels Jesus Christus für immer vorbei ist und dass es niemals mehr einen Tempel geben wird, der mit Händen gemacht ist, in dem Gott wohnt. Weshalb sollte Gott auch wieder zu den Bildern und Symbolen und Tieropfern zurückkehren? Sollte er das Evangelium von dem einen wahren Opfer, Jesus Christus, wieder abschaffen und Israel lehren, doch durch das Gesetz selig zu werden? Das würde ja alles auf den Kopf stellen. Nein, niemals. Vor diesem biblischen Hintergrund, liebe Geschwister, wissen wir, was gemeint ist, wenn Paulus in 2. Thessalonicher 2, Vers 4 in unserem Vers, wenn er von dem Menschen der Sünde spricht, der sich in den Tempel Gottes setzen wird. Dort sagt der Apostel nichts anderes, als dass dieser Mensch der Gesetzlosigkeit in der Zeit vor der Wiederkunft Christi versuchen wird, die Gemeinde Jesu in ihrem heiligsten Kern zu zerstören, zu schänden. Er wird sich ins Innerste versuchen, der Gemeinde Jesu zu setzen und den Tempel zu zerstören, das Allerheiligste, die Botschaft vom Kreuz vernichten. Das deckt sich mit Offenbarung 20, dass am Ende der 1000 Jahre der Teufel für kurze Zeit wieder losgelassen wird. Ihr erinnert euch. Genau das scheinen wir heute zu sehen. Vom Sündenfall an verführte die alte Schlange die Völker der Welt. Sie saßen buchstäblich in Dunkelheit und Finsternis, bis ihnen ein Licht erschienen ist. Jesus Christus. Und er verkündete den Gefangenen die Freiheit, denn er besiegte am Kreuz von Golgatha Hölle, Tod und Teufel. Er zertrat der alten Schlange den Kopf, besiegte den Satan völlig, stieß ihn hinaus in den Abgrund. Johannes 12, 31. Seit Golgatha ist der Satan so gebunden, dass bis heute die Gemeinde Jesu entstehen und bis an die Enden der Erde wachsen konnte. Es ist ein gewaltiges Wunder. Die kleine Jüngerschar, verzweifelt, resignierend, als sie sahen, der Meister ist tot. Aus dieser Angst brach zu Pfingsten, als der Heilige Geist ausgegossen wurde, eine weltweite Bewegung durch, die niemand aufhalten konnte, auch der Satan nicht. Denn Jesus hatte ihn am Kreuz hatte ihm ihr den Kopf zertreten. Und er musste zusehen, wie Millionen und Abermillionen Seelen, verlorene Seelen, frei wurden und gerettet wurden. Satan wurde hinaus, war hinausgestoßen. Er hatte keine Macht mehr, diese Erweckung, dieses Heil über die ganze Erde aufzuhalten. Er sitzt zur Rechten des Vaters. Ihm ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden, und der Teufel hat keine Gewalt. Aber Paulus mahnt nun, dass Christus nicht wiederkommt, ohne dass der Teufel kurz zuvor erneut losgelassen wird. Das ist also, was er schreibt, dass der große Abfall kommt, dass der Sohn des Verderbens, der Mensch der Gesetzlosigkeit, dass der analog Offenbarung 20 wie entfesselt auftreten wird und den Sieg Christi scheinbar wieder zurückdrehen wird. Und Paulus sagt, da kommt noch was. Und wenn wir die Welt uns heute anschauen, dann sehen wir einen großen Abfall. Was ist aus der Kirche der Reformation geworden? Die großen Kirchen sind zum Teil Feinde des Evangeliums geworden. Ja, auch die Freikirchen werden immer mehr von der Verführung unterwandert, dass Christus nicht als der ewige Sohn Gottes ins Fleisch gekommen ist, dass er nicht vom Heiligen Geist gezeugt und nicht von einer Jungfrau geboren wurde. Diese Wahrheit muss dringend durch. Sie muss in unsere theologischen Ausbildungsstätten hinein. Sie muss die Jugend infiltrieren. Sie muss die Gemeinde infiltrieren. Ja, sie muss dahin, wo das Allerheiligste ist, in den Tempel der Gemeinde. Und wenn wir dann dazu nochmal wieder Johannes hören, dann schreibt er, und jeder Geist, der nicht bekennt, dass Jesus Christus im Fleisch gekommen ist, der ist nicht aus Gott. Und das ist der Geist des Antichristen, von dem ihr gehört habt, dass er kommt. Und was er jetzt sagt, und jetzt schon ist in der Welt. Hört, was er sagt, der Antichrist kommt und er ist schon in der Welt. Und dann weiter, denn viele Verführer sind in die Welt hineingekommen, die nicht bekennen, dass Jesus Christus im Fleisch gekommen ist. Das ist der Verführer, der Antichrist. Der Dreh- und Angelpunkt, der Kernpunkt ist, wer ist Jesus Christus für uns? Ist er Gott und der Sohn des Allerhöchsten? Von Ewigkeit her ins Fleisch gekommen, von einer Jungfrau geboren. Und Johannes sagt, wer das leugnet, das ist der Antichrist. Das ist der Geist des Antichrist. Ja, und der verwüstet bereits die Gemeinden im wahrsten Sinne des Wortes. Er setzt sich in den Tempel Gottes. Und den damit verbundenen Abfall sehen wir alle. Immer mehr namhafte Persönlichkeiten. Ich kriege jetzt wieder eine Mail, wie ein ehemals Aushängeschild der weltweiten Christenheit und einflussreiche Persönlichkeit ein Buch schreibt, warum ich kein Christ mehr bin. Die eben noch zur Speerspitze des Evangelikalismus gehörten, wenden sich von dem biblischen Christus ab. Sie leugnen seine Gottheit, seine Fleischwerdung. Sie schreiben Bücher über ihre sogenannten Lernprozesse, die sie klüger gemacht hat und aus der Einfalt des christlichen Glaubens endlich herausgefunden haben. Aber nicht nur ehemals bekannte und international angesehene Leiter, sondern auch eine große Zahl namenloser Christen weltweit sagen sich von Jesus los, Menschen, von denen du es nie geglaubt hättest. Sie waren Jahre in der Gemeinde, haben mit uns gesungen, gebetet, gearbeitet und mit uns den Heiland bezeugt, und plötzlich treten sie aus der Gemeinde aus und teilen uns über eine E-Mail mit, wir glauben nicht mehr an Christus. Wenn auch wir solche Mitteilungen bekommen, liebe Gemeinde, dann weinen wir. Und unsere Herzen sind voller Schmerz. Der Abfall. Hier sehen wir eine weltweite Tendenz. Das Evangelium wird zwar immer noch bis an die Enden der Erde verkündigt und die Gemeinde wächst, und dennoch nimmt der christliche Glaube rapide ab. Deshalb hat Jesus einmal die Frage in den Raum gestellt: Wenn der Sohn des Menschen kommt, wird er auch Glauben finden? Und Jesus weiß von dem, was auch Paulus hier aufgreift. Die Heiligen nehmen ab. Der Satan ist wieder los. Es wird vor Christi Wiederkunft, wie wir heute bei Paulus lernen, einen großen Abfall geben. Der Mensch der Sünde ist wie entfesselt, um alles daran zu setzen, nicht nur den Rand der Christenheit, sondern sie von ihrer Mitte her zu verführen und zu verwüsten. Und Jesus sagt, dass seine Herde eine kleine Herde ist und sie scheint immer kleiner zu werden. Wer will sich noch bekennen zu Jesus Christus, der verachtet ist in aller Welt? Wer kann bei einem solchen Gegenwind, bei solcher Diskriminierung und Verfolgung noch standhalten? Wer will das noch, diese Verachtung über sich ergehen zu lassen? Wenn wir hören, wie in der Nazizeit die Juden stigmatisiert und entrechtet wurden, wie man ihre Synagogen in Brand gesetzt hat, wie man ihren Besitz einfach ihnen weggenommen, auch ihre Kinder ihnen entrissen haben und wie sie schließlich irgendwo in einem Konzentrationslager zu Tode gebracht wurden, dann denke ich oft daran, was uns Christen wohl nochmal passieren wird. Wenn wir nicht mehr kaufen und verkaufen können, wie die Offenbarung es sagt. Wenn wir nicht mehr Teilhaber sein dürfen an dem gesellschaftlichen Leben. Wir dürfen keine Häuser mehr besitzen, keine Autos mehr fahren. Irgendwo in den Höhlen und Bergen müssen wir uns verstecken, wenn überhaupt. Wenn wir nicht mehr kaufen und verkaufen können, wenn uns keine Teilhabe am gesellschaftlichen Leben mehr gestattet ist, wer kann dann noch treu bleiben? Jesus spricht ebenfalls von diesem großen Abfall in Matthäus 24. Wir sehen, die Heilige Schrift ist deckungsgleich. Jesus, Paulus, die Offenbarung, alles ergänzt sich. Alles ist klar. Er sagt in Matthäus 24, und weil die Gesetzlosigkeit überhand nimmt, da habt ihr das, der Mensch der Gesetzlosigkeit. Weil die Gesetzlosigkeit überhand nimmt, wird die Liebe in vielen erkalten. Darum nennt Paulus den Antichristen auch den Mensch der Gesetzlosigkeit. Christen werden an dem Segen von Recht und Ordnung keinen Anteil mehr haben. Jesus nennt gemäß Daniel diese Zeit der Drangsal, den Gräuel der Verwüstung. Und sagt, dass wenn jene kommenden Tage nicht verkürzt werden, dass dann niemand durchhalten kann und niemand gerettet werden kann. Das kann ich mir vorstellen. Aber damit die Auserwählten bestehen, kommt Gott ihnen zu Hilfe und die Tage werden verkürzt. Das Leiden wird begrenzt. Denn der Sohn des Verderbens, wie Paulus den Antichristus auch nennt, wird auch mit großen Zeichen und Wundern aufwarten und falsche Propheten senden, um wenn möglich auch die Auserwählten zu verführen. Ich bin so froh, dass Jesus sagt, wenn möglich. Was für ein tröstendes Wort, denn das impliziert, es ist nicht möglich. Es wird nicht möglich sein, sogar auch die Auserwählten zu verführen, dass sie aufgeben und zum Widersacher überlaufen werden. Deshalb lesen wir in 1. Korinther 10, 13, Gott aber ist treu, da bewegt es mein Herz. Gott aber ist treu, er wird nicht zulassen, dass ihr über euer Vermögen versucht werdet, sondern er wird zugleich mit der Versuchung auch den Ausgang schaffen, sodass ihr es ertragen könnt. Macht euch keine Sorgen, liebe Gemeinde. Und Jesus hat gesagt, ich gebe ihnen, meinen Schafen, das ewige Leben und sie werden in Ewigkeit nicht verloren gehen. Und niemand wird sie aus meiner Hand reißen. Das ist mein Trost. Dass Jesus gesagt hat, sie werden nicht verloren gehen. Aber natürlich die Frage jetzt, wer wird denn abfallen, wenn seine Kinder nicht verloren gehen? Wen betrifft denn der Abfall? Der bezieht sich auf das Namenchristentum, auf die Bekenner, die Jesus nur äußerlich gefolgt sind, in ihrem Herzen aber fern von ihm blieben, die gesagt haben, Herr, Herr, haben wir in deinem Namen nicht großartige Dinge für dich getan? Aber Jesus antwortet ihnen, ich habe euch noch nie gekannt. Sie waren mit Jesus, aber sie waren nicht von ihm. Wir lesen, dass eines Tages viele seiner Jünger Jesus verließen. Da fragte er die wenigen Verbliebenen, wollt ihr auch weggehen? Er sah schon den Abfall zu seiner Zeit. Da antwortete Petrus, Herr, wohin sollen wir gehen? Du hast Worte ewigen Lebens. Merkt ihr, hier schwingt was. Will heißen, wir können nicht von dir lassen. Wenn unsere Füße es auch könnten, aber unsere Herzen können es nicht. Und als er seinen Meister später unter schwerstem Druck doch absagte, dann hörte er den Hahn krähen und er weinte bitterlich. Er konnte es nicht 5 Minuten aushalten, ohne mit Jesus zu sein. Er war krank vor Liebe. Später fragt ihn der Heiland, Simon, Jona, hast du mich lieb? Da wollte er am liebsten schon wieder weinen und sagte voll inneren Schmerzes, Herr, du weißt doch, dass ich dich lieb habe. Das weißt du doch. Ich kann nicht anders. Als ich mir bei der Vorbereitung dieser Predigt die Frage stellte, Wolfgang, wirst du durchhalten? Oder fällst du eines Tages doch noch ab? Wenn die Versuchung und die Anfechtung so groß wird, dass du es nicht mehr aushalten kannst. Wie wird es sein, Wolfgang, wirst du beharren bis ans Ende? Oder gehöre ich auch zu denen, die einmal abfallen werden von dem Herrn? Als ich darüber nachdachte, weinte ich in meinem Herzen und ich fühlte bei diesem Gedanken einen großen Kummer. Da merkte ich, welch eine tiefe Liebe mich an Jesus bindet. Da tröstete mich, dass er zu Petrus gesagt hatte, der Satan hat dein begehrt, ich aber habe für dich gebetet, dass dein Glaube nicht aufhört. Welch ein Trost, dass Jesus für mich betet. Darf ich das einfach mal unter euch so sagen? Ja, liebe Geschwister, Jesus betet für Wolfgang. Glaubt ihr nicht? Doch. Jesus betet für Petrus. Jesus betet für dich, für seine Kinder, dass dein Glaube nicht aufhört. Welch ein Trost, ich selbst kann mich nicht treu erhalten, aber er hält mich treu. Das ist meine Hoffnung. Für Judas, den übrigens Jesus auch den Sohn des Verderbens nannte, wie hier später Paulus den Antichristus Sohn des Verderbens nannte. Da ist eine gewisse Identität. Für Judas hatte Jesus nicht gebetet, wie für Petrus. Der war nicht echt. Der war nur äußerlich mit ihm. Was war der Unterschied zwischen beiden, dass der eine abfiel und sich erhängte? Und der andere auch abfiel, aber unter Tränen wieder Buße tat. Freunde, der eine war wiedergeboren und der andere nicht. Die Wiedergeburt macht den Unterschied. Wer nicht aus dem Heiligen Geist geboren ist, der kann der kann Jesus eine Zeit lang nachfolgen, aber irgendwann wird er wieder von ihm abfallen. Spätestens dann, wenn das Feuer kommt. Dann kommt heraus, wessen Geistes Kind er wirklich ist. Wenn du wissen willst, ob Gold auch echt ist, dann lege es ins Feuer. So geschieht es eines Tages mit unserem Glauben, mit deinem Glauben. Er muss durch das Feuer bewährt sein, um wie Gold erprobt zu sein. Und so wird die schreckliche Trübsal des Antichristen eine große Scheidung mit sich bringen. Möglicherweise auch hier durch die Gemeinde. Gott bewahre uns. Dann wird es einen erschreckend großen Abfall geben. Viele, sehr viele, mehr als je zuvor, werden sich als unecht erweisen. Aber ein Überrest wird da sein. Der wird nicht abfallen, sondern der wird bewahrt werden. Das sind die Auserwählten, die Begnadeten des Allerhöchsten. Für die wird Christus beten, dass ihr Glaube nicht aufhören wird. Sie werden als Überwinder hervorgehen und einst an jenem gläsernen Meer, wie die Offenbarung sagt, mit Harfen in der Hand stehen und das Lied des Mose und des Lammes singen und Gott loben und preisen, dass er sie durchgebracht hat durch die große Trübsal und Verfolgung. Deshalb, liebe Gemeinde, ihr lieben Freunde, die wichtigste Frage am Ende meiner Predigt heute ist: Bist du nur ein christlicher Mitläufer oder bist du von Neuem geboren? Paulus sagt einmal: Prüft euch, ob ihr im Glauben seid. Wenn du im Glauben bist, dann geht es dir wie Petrus. Du bist ein Sünder und du wirst auch ein Sünder bleiben. Aber Gott, er hat ein Netz aufgespannt unter deinem Leben. Er hält dich. Er ist treu, auch wenn wir untreu sind. Hast du dieses Ziehen in deinem Herzen, diesen lebendigen Glauben an Jesus, deinen Erlöser, dass du mit dem Hohelied sagen kannst: Wo ist der, den meine Seele liebt? Und wenn du ihn nicht findest, bist du untröstlich, weil dein Herz sich nach Jesus sehnt, nach der Bibel, nach seinem Reich, nach seiner Heiligkeit, nach seiner Gemeinschaft, nach den Brüdern und Schwestern. Das ist die auserwählte Gemeinde, der Überrest in Israel, den Gott bewahrt, nicht aus ihren Werken, sondern aus seiner Treue und aus seinem heiligen Vorsatz. Wohl dem, dem Gott einmal die Wiedergeburt geschenkt hat. Es sei denn, dass jemand von Neuem geboren wird, sonst kann er das Reich Gottes nicht sehen. Er kann dabei sein, er kann mitsingen, er kann mit den Heiligen zusammen alle Feste feiern. Und er ist den Echten zum Verwechseln ähnlich, über Jahre und Jahrzehnte, aber irgendwann kommt das Feuer. Und dann wird offenbar. Deshalb noch einmal die wichtigste Frage: Bist du wiedergeboren? Lebt ein lebendiger Glaube in deiner Seele? Wenn dir dieses Leben aus Gott nicht bekannt ist, wenn du noch nicht von Neuem geboren bist, dann lade ich dich ein, schenke doch Gott heute dein ganzes Herz. Und hier sind Menschen, da vibriert es in ihrer Seele, wenn sie das hören. Ihr Herz ist gerührt. Sie sagen: Ja, diesen Christus will ich haben, diesen Heiland. Weißt du, woher diese Regungen kommen? Die kommen von Gott. Er hat ein Auge auf dich geworfen. Er will dich haben. Und darum weinst du. Darum bist du bestürzt. Darum hast du Verlangen, dich zu Jesus zu bekehren. Gott zu suchen, um auch in der Stunde der großen Versuchung durchzuhalten, zu beharren bis ans Ende. Ich erinnere mich, wie mein Vater mich in meinen Teenagerjahren mit zu einer Zeltversammlung mitgenommen hatte. Das Zelt stand mitten in den Trümmern Hamburgs. Es war die frühe Nachkriegszeit. Die Menschen saßen teils in zerschlissenen Unterhemden dort, weil sie nichts anderes anzuziehen hatten. Die Predigt habe ich vergessen. Es war eine gewaltige Predigt, aber das Lied des Sängers habe ich bis heute behalten. Das hatte mich gepackt, das hatte mich gefesselt, das hatte mich ergriffen, nicht mehr losgelassen. Da hieß es, oh, lass den Geist nicht von dir fliehen, schau nicht zurück zur Eitelkeit. Du weißt, du musst zum Heiland fliehen. Wann willst du's tun? Warum nicht heut? Und dann kam nach jedem Vers immer wieder derselbe Refrain, der wie ein wiederkehrender Hammerschlag in meine Seele drang. Er lautete, warum nicht heut? Warum nicht heut? Wann willst du's tun? Warum nicht heut? Ich wusste, die Zeit ist da. Ich muss mich bekehren. Und durch Gottes Gnade tat ich es. Er rettete meine Seele und schenkte mir durch seinen Heiligen Geist neues Leben. Hör mal, heute ist der Tag, dass du errettet werden sollst. Heute ist der Tag des Heils. Die Zeit ist gekommen, dass du mit Jesus ein neues Leben beginnst, dass du errettet wirst.